Herzlich willkommen zur Lage der Partition mit der Ausgabe 1337 vom 17.12.2024. Wir nehmen genau um 13.37 Uhr auf.
Aus dem Partitionsbüro begrüßen euch Christian Schangwitsch, das bin ich, IT-Berater aus Darmstadt.
Und Enrico Bartz, Containerschubser aus Bremen.
Ja, volles Pad würde ich sagen, wir springen direkt rein.
Ja, Christian, eine der direkten Fragen, die wir uns erstmal stellen sollten, ist, welches Partitionsmanagement-Tool ist eigentlich das Richtige?
Da muss man natürlich sagen, die Auswahl ist groß, aber gpartent ist das Einzige, das es bedarf. Aber ich weiß, es gibt Leute, die schwören immer noch auf fdisk. Was für eine Religion gehörst du an?
Also ganz ehrlich, ich brauche fdisk. Es ist clean, es ist sauber. Ich weiß direkt, was ich tun muss. Ich kenne alle diese schönen Shortcuts, um mir nochmal die Partitionstabelle ausprinten zu lassen, NP1. Die ich mir dann per Fax schicke, damit ich halt wirklich weiß, wo der Startblock war. All diese Dinge sind da drin. Warum sollte ich denn zu gpartent wechseln?
Naja, das liegt ja schon mal in der Natur der Sache, dass fdisk ein relativ dummes, als ehrwürdiges Tool ist. Historisch bedingt könnte man auch sagen, es kann natürlich nur BIOS. Das heißt, wenn du eine Disk haben willst, die größer als 2 Terabyte ist, dann sieht es natürlich schlecht aus mit fdisk.
Das geht damit nicht.
Ja, das geht nur mit gpartent, weil gpartent eben GPT kann und das sind halt eben Disks, die größer als 2 Terabyte sind.
Ah, das ist weird. Ich hätte schwören können, ich hatte schon größere Disks damit am Laufen, aber vielleicht habe ich da auch einfach nur das Programm machen lassen.
Oder du machst einfach Folgendes, du machst einfach mehrere Partitionen.
Lifehack. Nee. Das kommt nicht zur Debatte. Christian, hattest du mal eine Situation, wo du eine Partition auch mal verkleinern musstest? Denn ich kenne einige Menschen, die auch heute noch der Meinung sind, dass man Partitionen immer und ausschließlich vergrößern, aber nie verkleinern kann.
Ja, das kommt vor. Ich habe früher mal als Systemadmin gearbeitet und wir alle kennen doch diese Anfragen, die so mittags kurz vor der Pause reinkommen. Du, ich brauche hier mal kurz 100 GB für meine Sub-Installation. Kriegst du auch nachher wieder. Zwinker, zwonker. Turns out, meistens kriegt man die nicht zurück. Und da muss man seine User so ein bisschen erziehen. Das habe ich auch gemacht. Das heißt, wenn Leute gesagt haben, sie brauchen temporär den Speicher, dann haben sie den bekommen, haben den aber auch dann nach besprochener Zeit wieder entfernt bekommen. Und das geht natürlich nicht mit jedem Dateisystem. Das ist auch zugleich meine größte Kritik am sonst sehr guten Dateisystem XFS. Hast du damit schon mal gearbeitet?
Immer mal wieder ist ja doch durchaus bei einigen Distros das Default. Aber ansonsten bin ich eigentlich, ich bin mit dem Ext eigentlich zufrieden. Ne? Also da ist jetzt nicht viel, was mir da groß fehlt. Was natürlich ganz nett ist, jetzt nicht bei XFS, ich glaube bei XFS kannst du gar nicht kleiner resizen, oder? Das ist das Einzige, wo das nicht geht. War das so?
Genau, XFS kannst du nur vergrößern, GrowFS ist da das Kommando und kannst eben nicht verkleinern. Und das ist deswegen so ein bisschen schade, weil es ist ja das Standard-Dateisystem unter vielen Linux-Distributionen. Und das ist für mich auch der Use-Case für X4 tatsächlich. Also wenn ich weiß, ich habe so einen File-Server, wo du vielleicht dann doch mal kurz temporär was abknapsen musst, dann ist natürlich X4 dann das Dateisystem meiner Wahl. Und dann kann ich eben auch wieder verkleinern.
Was ich besonders beeindruckend fand, ist, dass irgendwann gab es ja so die ersten Distros, die dann auch BTRFS oder ButterFS oder wie auch immer ihr das möchtet, dass das eben Resizes, insbesondere auch Verkleinerungen online kann. Das heißt, nicht unmounten und dann kleiner machen, sondern online halt ein Resize machen. Das fand ich schon eine sehr schöne Sache. Aber ansonsten bin ich noch nicht so richtig komplett warm geworden mit all den Features, die das so hat oder habe es schlicht nicht so sehr genutzt.
Ja, das große Problem ist ja, dass sich da auch nicht so viel mehr tut. Also war ja so ein bisschen auch die Open-Source-Antwort auf ZFS, was ja aus verschiedenen Gründen nicht im Linux-Kernel enthalten ist, bei Default, genauer gesagt aus lizenzrechtlichen Gründen. Und ja, also vieles, was ZFS kann, soll ja in ButterFS mit reinkommen. Wir haben Volume-Management mit drin, also das, was eine LVM macht, das kann halt eben auch ein ButterFS oder BGFS, wie es ja am Anfang hieß. Aber viele der Features sind einfach nur noch nicht stabil, zum Beispiel auch RAID-Management ist mit drin, also du kannst auch ein RAID darauf aufbauen. Das führte dann dazu, dass auch Hersteller wie zum Beispiel SUSE sagten, du kannst nur gewisse Funktionen nutzen, die dann auch supported werden, die dann in den Config-Tools wie YAST drin sind. Das heißt, du kannst auch deinen ButterFS dazu nötigen, dir dann RAID 5 zu machen, aber dann darfst du auch gerne weinen, wenn deine Daten weg sind, solltest aber kein Ticket aufmachen. Und ich glaube, dem läuft jetzt ein neues Dateisystem den Rang ab. Und zwar ist das, jetzt muss ich gucken, dass ich es richtig sage, B-Crash-FS oder Crash-FS wird es gerne mal genannt, aber eigentlich steht es ja für B-Cache-FS, genau so war es nämlich. Das ist der Rising Star der Dateisysteme, auch Copy-on-Write. Aber ich glaube, da muss man ein bisschen Zeit ins Land ziehen, bis das nutzbar ist. Hast du das schon mal gesehen?
Ich halte es da ganz ehrlich wie mit meinem F-Disk. Das kann Sachen, das ist alt und es kann nur diese eine Sache sehr gut und das muss auch gar nicht mehr können. Und fürs RAID, da gibt es den MD-ADM oder einen gescheiten Hardware-RAID-Controller. Und genauso sehe ich das beim LVM. Da weiß ich, was es kann. Also ich, das, da kann ich mirroren, da kann ich stripen, da kann ich irgendwie auch über mehrere Hosts sogar Dinge magisch irgendwie machen. Da brauche ich doch nicht ein Filesystem, was auf einmal alles irgendwie machen will. Kein Wunder, dass das nicht vorangeht.
Werbung.
Du surfst auch gerne im Internet, bist dir aber nicht sicher, ob du das jetzt gerade so tun solltest und ob dir vielleicht jemand auf die Finger guckt. Genau dafür und für andere Probleme haben wir eine kleine Lösung für dich. Denn wenn du gerade nach neuen Buchungen für deine Reise suchst oder dein YouTube-Premium-Abo vielleicht mal woanders abschließen möchtest, nur um zu vergleichen, ob es vielleicht irgendwo anders einen anderen Preis gibt, dann haben wir für dich heute mit dem Code autoexec.bat 120 Gratisstunden bei NordwestOstVPN. Denn dort kriegst du alles, sowohl von Northwest als auch von Southeast. Dein Traffic ist überall verschlüsselt, auf allen Geräten deiner Wahl. Wie gedacht, daran denken, autoexec.bat für 120 Stunden gratis.
Werbung Ende.
Ja, Christian, ein weiteres Thema, was wir uns ins Pad geschrieben haben, ist natürlich AI. Ich glaube, kaum ein Thema war so omnipräsent über die letzten, ja, ich weiß gar nicht, 2 Jahre, 1,5 Jahre. Überall kommt es raus, überall wird es integriert, überall kommen neue Themen mit dazu. Wie ist deine Einschätzung der aktuellen Lage rund um AI?
Ich habe den Eindruck, dass der Hype-Train so ein bisschen abgeflacht ist. Also ich weiß auch gar nicht, ob man das noch Hype-Train nennen darf. Es gibt ja hier diese wunderbare Kurve, die kennst du sicherlich auch. Und ich glaube, so mittlerweile ist auch bei den einzelnen Herstellern angekommen, dass es vielleicht nicht sinnvoll ist, das wirklich auf Biegen und Brechen überall mit reinzubringen. Also wir haben einige sehr nützliche Tools gesehen. Mir fällt da Instruct Lab rein, das wir ja auch auf der Red Hat Summit dieses Jahr kennenlernen durften. Aber mir fallen auch mindestens genauso viele Negativbeispiele an, wo ich mir so ein bisschen die Frage stelle, bedarf es das? Also ist da wirklich so ein Markt? Deswegen mal meine erste Frage an dich auch. Hast du schon mal vom AI-BIOS gehört?
Ich habe davon überhaupt noch nichts gehört. Ich muss sagen, ich habe jetzt die letzten Wochen mal so ein bisschen meine Subscriptions konsolidiert. Und da ist durchaus auch die ein oder andere AI-as-a-Service, LLM-Geschichte bei gekündigt worden, weil ich es dann doch nicht so viel verwende oder mich jetzt eher darum kümmere, wie kann ich eigentlich das, was mir dann wirklich was bringt, auch lokal nutzen. Aber klär mich als Mac-User, der BIOS schon seit gefühlten Jahrzehnten nicht mehr betreten hat, mal auf, was bringt mir ein AI-BIOS?
Also das ist so eine Ankündigung, die verlinken wir auch in den Shownotes für die geneigten Zuhörenden vom Juni diesen Jahres, also ist auch schon ein bisschen älter. Da war nämlich die Computex in Taipei, das ist so die größte Elektronikmesse in Asien, wo auch viele große namhafte Hersteller eben ihre Entwicklung präsentieren und eben hier auch besagte Firma Insight mit Y war da auch zugegen und hat eine Technik angekündigt, die AI BIOS Trademark heißt. Und gemeint ist damit, es steckt so ein bisschen im Namen, ja halt einfach so ein Chat-Interface, so ein Large-Language-Model in deinem BIOS. Vielleicht nochmal kurz zur Wiederholung für die Leute, die nicht so häufig im BIOS abhängen oder halt einfach seit 20 Jahren den Mac benutzen. Das ist so die erste Software, die auf deinem Computer läuft, wo du einstellst, von welcher Festplatte du booten willst, welche Geräte, wenn sie angeschlossen sind, wie angesteuert werden sollen, sowas eben, oder einzelne Funktionen deines Prozessors an- und abschalten kannst. Also eigentlich könnte man sagen, überschaubar, ja, die Leute, die vielleicht eher so in der Gaming-Szene unterwegs sind, die interessieren sich dann für Settings wie Lüftergeschwindigkeit, Lüfterlautstärke oder auch Übertaktung des RAMs, auch das kann man darüber machen. Und da hat sich eben die Firma gedacht, das wäre doch cool, das ist ja alles super komplex, wenn man dafür so ein Chatbot-Interface hätte oder generell einfach so ein KI-Interface, mit dem du dann interagieren kannst und dann halt einfach so Dinge schreiben kannst wie: Stell doch bitte ein, dass ich von USB-Sticks boote, bevor ich von meiner SSD boote.
Weißt du, was mir da eigentlich fehlt?
Was denn?
Ey, ganz ehrlich, ich bin noch heute schon davon. Also jetzt, ich habe nicht nur Macs, ich habe auch vielleicht den einen oder anderen x86-basierten PC bei mir her. Und ich bin heute schon davon überfordert, dass da im BIOS irgendwo eine Maus auftaucht, dass das alles EFI ist und dass ich mich da dumm und dämlich suche, nur weil ich jetzt wissen will, wo ist denn jetzt eigentlich das Feature für die Intel- oder AMD-Virtualisierung? Wo mache ich das an, wo mache ich das aus? Ich glaube, bei Intel ist es ein bisschen einfacher, weil das Feature seit Jahren gleich heißt. Bei AMD ist das in den unterschiedlichen Serien ganz unterschiedlich zu finden. So. Mein Hauptkritikpunkt daran ist, warum können wir nicht einfach mal daran arbeiten, vernünftige offene Standards zu schaffen, die es uns erlauben, auch aus anderen Betriebssystemen heraus diese Dinge zu setzen, ohne dass ich dafür in so ein Stück Software am Anfang des Starten meines PCs rein muss, wo ich mir denke, wer bin ich und was mache ich eigentlich hier, was suche ich eigentlich nochmal, nicht vernünftig googeln kann und sowas, dass man das vielleicht einfach mal etwas mehr auch öffnet und Standardschnittstellen schafft und nicht dann nur, ich sag mal, das Binary, was werbeüberladen ist, was nur auf einer Handvoll Betriebssysteme läuft. Das wäre so ein Feature, das würde ich mir statt einem LLM in meinem BIOS dann doch schon eher wünschen. Weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, da bin ich absolut bei dir. Das große Problem ist, dass die einzelnen Hersteller ja alle unterschiedliche Oberflächen auch für das BIOS haben. Also das ist das, was ich zuerst ausschalte. Ich will keine Maus und so. Ich will einfach nur ganz, ganz klassisch, da bin ich wie du, da will ich einfach nur mit den Tastenkombinationen, die mir wohlvertraut sind, die Einstellung vornehmen. Aber auch da ändern sich ja die Kategorien. Also das ist ein Problem, das müsste man angehen. Und ich denke, das war auch ursprünglich mal geplant mit EFI und UEFI. Aber wir alle kennen ja den XKCD mit Standards. Es gibt 17 Standards. Es müsste einen geben, der alle anderen Standards ersetzt. Und wir haben 18 Standards. Und das ist genau das Thema. Da kleiner Side-Fact, Lenovo hat den Biosimulator. Das ist eine kleine Anwendung, die dir halt einfach simuliert, wie das BIOS von Lenovo aussieht. Wenn du in der Support-Hotline arbeitest, dann kannst du da nämlich einfach sagen, ja, jetzt klicken Sie hier, tippen Sie darauf. Und ich finde, das zeigt ganz, ganz gut, dass es ja doch irgendwie so einen Use-Case für gibt. Und jetzt fange ich auch an, mich weitaus weniger aufzuregen, als ich es ursprünglich getan habe, jetzt wo wir darüber reden. Also es ist schon sinnvoll, da vielleicht einfach mal einen Standard zu schaffen. Aber ob es dann ein LLM auf der Hardware sein muss, weiß ich nicht. Eher nicht.
Weiß ich auch nicht. Was ich aber deutlich interessanter finde, und das ist ja das, was jetzt immer mehr passiert, also ich glaube, Apple ist da recht schnell mit dabei gewesen, in ihren Apple Silicon Prozessoren eben auch Cores einzubauen, die für die Unterstützung von Neural Engines sind, also irgendwelchen Modellen, die da laufen. Das ist, glaube ich, allen bekannt, dass in jedem modernen Smartphone in dieser Welt, egal ob es jetzt von Samsung, von Xiaomi oder von Apple kommt, dedizierte Cores dafür da sind, so Machine Learning Dinge zu machen, Dinge zu enhancen, Dinge zu verbessern, die Kamera zu stabilisieren, obwohl da vielleicht ein Sensor drin ist, der nicht ganz so das Gelbe vom Ei, was man irgendwie in der Spiegelreflex hat, ist. Und genau das findet ja jetzt auch immer mehr in den Consumer Notebooks statt. Wie gesagt, Apple da mit den Silicon-Prozessoren. Ich hätte jetzt, weiß nicht, ob die das lange vorgeplant haben, aber das hat sich wahrscheinlich einfach angeboten, weil es sich bei den iOS-Geräten ganz gut angefühlt hat. Schätze ich mal, vermute ich mal. Und dass das jetzt eben auch mehr in andere Notebooks reinkommt. Ich habe da so ein paar, ich weiß nicht, es gibt da so ein paar AI-enabled oder AI-Editionen von unterschiedlichen Notebooks und dass da dann jetzt nicht vielleicht zwangsweise nur eine mobile Grafikkarte drin ist, sondern eben auch Chips, die dir da erlauben, besser Machine Learning drauf zu machen oder auch lokale Modelle laufen zu lassen oder ich weiß nicht, wie oft du mal nach Dateien gesucht hast und dachtest, toll, ich gehe einfach wieder, ich mach das auf und such selbst danach, weil das hier ist offensichtlich nicht das Ergebnis, was ich eigentlich hätte haben wollen und dass eben da lokale Assistenten vielleicht etwas besser im Indizieren werden, denen man auch mal Fragen stellen kann, die man auch mal dazu auffordern kann, ein Dokument zusammenzufassen. Ich denke, das sind so Dinge, die ich ganz cool finde, dass die eben auch in die Consumer-Produkte eben reingehen. Das heute, glaube ich, noch zu einem recht teuren Preis, aber das wird sich natürlich über die nächsten Jahre, schätze ich mal, auch als ganz normal etablieren.
Denke ich auch. Also Intel hat ja auch schon seit, ich glaube, wir haben jetzt aktuell nach all der Rechnung die 14. Generation, ich glaube seit der 13. ist es drin, die neue Ryzen 5 Generation oder die Zen 5 Generation heißt ja auch Ryzen AI, also da sind auch NPUs mit drin. Da ist natürlich der Betriebssystem und Applikationssupport noch weit hinter dem, was Apple abliefert, aber ich denke, dahin wird die Reise gehen, ob man es jetzt nutzt oder nicht. Ich brauche es jetzt eher weniger, also die, da bin ich typisch deutsch, bei mir ist alles sauber strukturiert abgelegt, ne? Also ich weiß genau, wo meine Files sind, aber verstehe den Need natürlich dafür. Solange wir nicht alle 10 Sekunden automatisch Screenshots von unserem Betriebssystem erstellen lassen, bin ich da auch fein mit, wenn es das optional gibt.
Sind die 10 Sekunden einfach ein zu langer Abstand? Da kann so viel zwischen passieren, oder?
Ja, ich plädiere da auf 0,9 oder am besten auf 0,0 einfach permanent einen Stream mitlaufen lassen.
Werbung.
Das Jahr des Linux-Desktops muss kein schlechter Witz sein. Mit Hanna Montana Linux wird es Realität. Auf der stabilen Basis von Kubuntu 9.04 Yonti Yakalop spricht es nicht nur junge AnwenderInnen an. Ein schönes Farbschema sowie unaufdringliche Hintergrundbilder sorgen für abdeckungsfreies Arbeiten. Auch bald erhältlich HMEL, Hanna Montana Enterprise Linux für die volle Power im Business-Umfeld. Jetzt ausprobieren Hanna Montana Linux von den Machern von Bibian GNU Linux und Rebecca Black OS. Hanna Montana Linux.
Werbung Ende. Apropos Skills nachweisen. Ein Thema, was auch gerade so aufgekommen ist, vielleicht habt ihr das mitbekommen, wenn ihr euch im Kubernetes- und Containerbereich beschäftigt. Dort gibt es schon seit langem die Cloud Native Computing Foundation, bei der man auch Zertifizierungen wie zum Beispiel den Certified Kubernetes Administrator oder den Certified Kubernetes Application Developer ablegen kann. Und seit einer Weile gibt es dort auch den Kubestronauten. Das heißt, wenn ihr eine ganze Menge an diesen Zertifizierungen habt, dann kriegt ihr zusätzlich eine Jacke, werdet auf einer Website gewürdigt und davon gibt es jetzt mittlerweile über 500. Und genau darüber wollte ich mich mit dir unterhalten, denn ich glaube, du hast auch die ein oder andere Zertifizierung. Wie findest du es eigentlich, dass sowas schon fast eine Art Gamification erfährt?
Das ist ein guter Vergleich. Gamification passt da auf jeden Fall. Also ich finde es natürlich nett, weil so eine Zertifizierung, die ist ja nicht nur für dich aufwendig, sondern sie ist ja auch kostenintensiv. Das muss jemand bezahlen. In aller Regel macht das dein Arbeitgeber. Mhm. Und das sollte dann natürlich auch irgendwo anerkannt werden. Und du musst ja auch differenzieren, ist es halt so eine Einsteiger-Zerti oder bist du einfach verrückt und hast 17 Zertifizierungen in anderthalb Jahren durchgedrückt, so wie das manche andere ja auch schon getan haben. Dann ist es schön, wenn man einfach irgendwas hat, das man sich ins Regal stellen kann, sei es so ein kleiner Glaspreis. Und so eine Jacke ist natürlich, hat einen Effekt, sie wärmt dich. Und das ist natürlich auch ein Icebreaker, wenn man sich mit Leuten auf Konferenzen austauscht, dann kann das durchaus schon mal ein Gespräch beginnen. Und ja, warum nicht? Über den Namen kann man sich sicherlich streiten. Ich finde den schon irgendwie lustig, aber fast ein bisschen drüber. Aber ich glaube, das macht gutes Marketing aus, oder? Weil wir reden jetzt drüber, wir haben alle ein Bild vor Augen. Also ich würde sagen, Ziel erfüllt.
Ich hätte auch noch so eine Idee, die habe ich auch mit Volkmar, der ja eher so auch musikalisch ab und zu in Richtung Metal abdriftet, mir überlegt. Und ich bin aber zu faul, die selbst umzusetzen. Falls dabei hier draußen unter den Zuhörenden jemand als Marketing-Genie sitzt. Ich hatte überlegt, wenn du mit jeder Zertifizierung so ein Patch kriegst und dann kannst du dir so eine Metal-Kutte, wo du dann so Aufnäher drauf hast und dann läufst du mit deiner Kutte halt über die Konferenz und kannst da zeigen, was du dann so alles hast.
Das wäre ziemlich cool.
Würdest du dir so eine Zertifizierungskutte anziehen?
Auf jeden Fall, die würde ich mir sofort anziehen, weil da gibt es auch einfach viel Potenzial. Also da kann man sehr viel Wortwitze mit einbauen. Es gibt ja auch hier diese Metal-Band-Open-Source-Logo-Parodien. Und ja, also das würde ich mir sofort holen. Und würde noch vielleicht so ein paar echte Metal-Patches noch mit reinmogeln, so irgendwie Slayer, Megadeth oder irgendwie sowas. Dann hast du im Zweifelsfall, wenn die Leute die ganzen Open-Source-Tools nicht kennen, hast du zumindest die Musik, über die du dich austauschen kannst.
Und ich bin auch ehrlich gesagt, also ich bin ein Typ, der sammelt sehr gerne Sticker auf Notebooks. Und ich finde das immer extrem schade, wenn ich so ein Notebook dann mal abgeben muss und denke mir dann eher, nee, das sind die gesammelten Sticker, das kann ich doch jetzt nicht abmachen und wegschmeißen, sondern vielleicht gibt es eine Möglichkeit, dass ich das Notebook dann kaufe und dann liegt bei mir in der Schublade so ein Notebook mit diesen Stickern und dann freue ich mich darüber, weil ich nutze es gar nicht. Und so eine Kutte, die hat vielleicht nochmal eine längere Lebensdauer als vielleicht so ein Notebook im Business-Einsatz hat. Oder vielleicht kommt auch da mal Apple auf die Idee, das ähnlich zu machen wie die Framework-Laptops, denn da könnte ich dann vielleicht einfach mein Mainboard austauschen und meine bestickerte Desktop, also hier Displayplatte behalten. Das fände ich eigentlich ein echt gutes Feature. Das tut mir nämlich echt weh.
Ja, kann ich nachempfinden. Deswegen, also ich glaube auch, es gäbe einen Markt für diese Hardcover-Schalen, die es ja vor allem für Apple-Geräte gibt, weil das Problem ist, also mir ist die edle Gummierung der Geräte immer ein bisschen zu schade, dass ich die mit Stickern kaputt machen wollen würde. Mhm. Aludeckel haben ja nicht alle Laptop-Marken und da einfach so ein Hardcover und dann wechselst du halt einfach das Hardcover, wenn du das Notebook wechselst. Das wäre natürlich auch begrüßenswert.
Ja, wenn die Formate gleich bleiben würden, dann... Aber ja, vielleicht muss ich mir so eine Transferfolie einfach draufkleben oder kann ich diese Transferfolie abmachen oder es ist ich oder ich gehe einfach zu so einer Kutte über.
Kutte, da würde ich mich auch sehen.
Werbung.
Oh, ihr Leveleid, warst du? Weihnachten steht schon wäre vor der Tür und die bucklige Verwandtschaft kommt dann auch wieder daheim vorbei. Und mir all kenne doch die Sprich, oh mein Bub, willst du nicht mal was ordentliches essen? Immer nur das ganze Gemies und das vegane Zeichto. Da gibt's eine ganz einfache Lösung für. Du kaufst dir einfach den vegane Festtagsbratern vom Seidenmacher. Schmeckt gut, sieht gut aus und 100% vegan, Fairtrade aus Erbsenproteine. Des Bedarfs. Schmackofatz.
Werbung Ende.
Ja, das nächste Thema, das wir hier auf der Liste haben, da kannst du, glaube ich, ein bisschen was zu sagen. Ich stoße hier immer häufiger auf die Begrifflichkeiten Platform Engineering und Site Reliability Engineering. Und ich glaube, so ein Buzzword, das jetzt mittlerweile alle kennen, das auch kein Buzzword mehr ist, sind so Dinge wie DevOps. Aber ich habe gemerkt, je nachdem, wen man fragt, ist da die Definition von Platform Engineering oder Site Reliability Engineering eine andere. Und da hätte ich gesagt, schlau uns und die Zuhörer doch mal auf. Was hat's denn da so mit auf sich?
Eieiei, da muss man, glaube ich, ganz schön ausholen. DevOps ist ja nun schon mal eine ganze Weile her. Nichtsdestotrotz ist das auch so ein schönes Kunstwort, wo alles und nichts draus verstanden wird. Also ja, es kommt irgendwie aus Dev für Development und Ops für Operations, sprich der Anwendungsentwicklung oder der Entwicklung von etwas und dem Betrieb von irgendwas. Und die klassischen Stereotypen, die es da immer gab oder die man auch in der freien Wildbahn auch heute noch beobachten kann, sind dann natürlich die eine Seite, die ein Produkt entwickelt und da irgendwie schnell am Markt sein will und die tollsten, neuesten Features da drin haben will und am liebsten auch alle 10 Sekunden ein Screenshot vom laufenden Betriebssystem, was man an Kundinnen ausrollt. Aber dann gibt's vielleicht diejenigen hinten raus, die das dann betreiben und sich überlegen, naja, Mist, wenn wir jetzt 30 Änderungen pro Tag haben, wie erklären wir das den Kundinnen, dass die alle 20 Minuten ihr Notebook neu installieren müssen? Oder dass vielleicht dort auch dann Stabilitätsdinge beeinflusst werden? Das heißt, damals gab es häufig so eine klassische Trennung zwischen der Entwicklung und dem Betrieb von Dingen. Man spricht da über Floskeln wie Dinge über einen Zaun werfen und Fire and Forget und sowas. Habt ihr vielleicht alle schon mal gehört? Und das einfach jetzt zusammenzuschmeißen, zu sagen, oh gut, dann machen wir jetzt DevOps und dann kommen jetzt einfach wir nehmen einfach alle, die es entwickeln und alle, die es betreiben, zusammen und machen die gemeinsam verantwortlich für all diese Dinge. Könnte man jetzt einfach machen, wären wir beim klassischen DevOps. Das sagt ihr aber ja noch lange nicht. Ja, wir machen jetzt so eine Organisationsstruktur mit 300 Entwicklenden und 150 Betreibenden. Wie kriege ich denn das jetzt hin, so ein cross-funktionales Team zu machen? Wie entwickle ich so ein Produkt eigentlich weiter und was gehört da eigentlich alles so mit dazu? Das sind so Dinge, die weitestgehend ja offen gelassen werden. Jetzt gibt's natürlich ein paar kleinere Institute, die sich überlegt haben, was ist denn so DevOps und was könnte man da so reintun? Aber da findet man jetzt über Scrum bis Kanban all Mögliches an Werkzeugen in der Toolbox. Und am Ende ist es dann mehr ein do whatever works for you. Und das ist, glaube ich, im Grunde auch gar nicht so verkehrt. Auf der anderen Seite muss natürlich trotzdem oder kann nicht einfach von links nach rechts kopiert werden. Ja, ich kann jetzt nicht das, was bei dir funktioniert, 1:1 bei mir kopieren, weil vielleicht kriege ich totalen Anfall, wenn ich alle Dinge, die ich sage, vorher vorbereiten möchte. Und dir bringt das aber eine Stabilität, mir aber vielleicht gar nicht. Ne? Und das ist halt etwas, was es dann wiederum sehr schwierig macht, weil es so unterschiedlich interpretierbar macht. Was aber auch spannend sein kann. Ja? Also da deswegen finde ich es immer wieder interessant, so neue Unternehmen kennenzulernen, zu gucken, wie interpretieren die das für sich. So, lange Rede, wenig Sinn. Wenn wir das Ganze ein bisschen weiterspinnen wollen, gab es da insbesondere von Google ein Buch, das können wir auch in den Shownotes mit verlinken. Da geht es um Site Reliability Engineering und das wiederum beschreibt die Praxis, wie Google das für sich gelöst hat, was die da für sich gemacht haben. Denn die sind nämlich hingegangen und haben gesagt, naja, wir brauchen so DevOps-Leute, also so Leute, die irgendwie entwickeln können, aber auch betreiben können und wissen, was da irgendwie wichtig ist. Schlussendlich bauen die ja für Kunden innerhalb von so einer Cloud-Plattform auch nichts anderes als einen Service-Katalog an Dingen. Und so ein Service muss halt verfügbar sein. Gleichzeitig macht es aber einen extremen Unterschied, ob wir hier über 98 oder 99 oder 99,9 oder 99,99% Verfügbarkeit halt reden und auch, ob wir das auf einen Monat sehen oder auf ein Jahr oder auf eine Stunde. Das heißt, die haben schon auf der einen Seite spezifiziert, was ist denn eigentlich das Skillset an Menschen, die es braucht, um innovative Services möglichst mit einem hohen Automatisierungsgrad zu entwickeln. Auf der anderen Seite haben sie sich aber auch sehr stark darum gekümmert, wie kann ich eigentlich so KPIs daran machen? Was sind eigentlich meine SLEs, SLAs und SLOs? SLAs als Service Level Agreements, das kennt wahrscheinlich jeder, hat man immer mal irgendwo gehört. Und ansonsten, das, was da halt auch mit quantifiziert wird und gemessen wird, sind dann die Service Level Indicators. Das heißt, woran misst du es denn eigentlich, dass das Ganze verfügbar ist? Und was sind deine Service Level Objectives? Weil wenn du sagst, 90% Verfügbarkeit reicht uns und damit rechtfertigen wir einen Preis, dann kann es auch okay sein, wenn du erst in 3 Tagen reagierst, damit irgendwas behoben ist. Und genau so geht es halt vor, beschreibt dann, wie Google halt Teams strukturiert, Teams organisiert und wie dann eben auch die Verbindlichkeiten dazwischen sind und wo Schnitte gemacht werden in Organisationen oder Produktteams. Finde ich eine sehr interessante Geschichte. Google ist da eins der Unternehmen, was einen schon lange, zumindest aus meiner Perspektive, sehr tief in die eigene Organisation blicken lässt. Zwar jetzt vielleicht nicht überall, aber zumindest bei solchen Sachen oder auch, fand auch sehr interessant das Buch How Google Works, hat mir der Kollege Stefan Gärtner mal empfohlen. Da drin ist auch beschrieben, wie die ihren Bewerbungsprozess gestalten, wie die Dinge messen, wie so die Wertestrukturen sein sollten oder vielleicht auch sind, das weiß ich jetzt nicht, ja. Aber das fand ich immer ganz interessant und so kriegt man mal einen Einblick in deren Service-Struktur und wie sie versuchen, das zu machen. Und das haben die Site Reliability Engineering genannt. Und aus meiner Betrachtung ist das Plattform Engineering nichts anderes als eine Fortführung dessen. Ja? Also jetzt vielleicht nicht SAI-Teams, die Dinge an interne Dev-Teams bereitstellen, sondern es gibt halt Plattformen, auf denen laufen Dinge. Das mag Linux-basiert sein, das mag Windows-basiert sein, das mögen Container-Plattformen sein, das mag eine Cloud-Plattform sein, völlig egal. Aber so eine Plattform wird meistens gebraucht, damit Menschen darauf arbeiten können. Und die Leute, die das dann wiederum betreiben, sind dann die Plattform-Engineers, die sich darum kümmern, diese Plattform bereitzustellen. Und man kennt ja dieses lustige Diagramm, fängt irgendwie bei Hardware, geht dann über, weiß ich nicht, Infrastructure, Storage, Tüdelü und irgendwo darüber kommt dann Application und so weiter. Und je nachdem, das ist so dieser Software-as-a-Service-Graph, können wir bestimmt auch irgendwo in die Shownotes mal schmeißen. Je nachdem, auf welcher Ebene du da unterwegs bist, stellst du halt diesen Service bereit. Und wenn du eine Plattform bereitstellst für andere, die dann für Applikationen nutzen, dann bist du vielleicht Plattformbetreiber. Und das wiederum macht dich vielleicht zum Plattform-Engineer. Ja.
Spannend. Ja, klingt alles ein bisschen plausibler. Würdest du sagen, das ist eher so ein Big Corporate-Phänomen? Oder ist das auch was man irgendwann beim deutschen Mittelstand sieht?
Boah, also ich weiß nicht, ob es jeder muss, aber ich glaube, bei allen Dingen, die große Konzerne in irgendeiner Form machen, kann es mal Sinn machen, sich damit zu beschäftigen, warum tun die das und was macht die damit erfolgreich oder auch weniger erfolgreich? Das finde ich erstmal einen wichtigen Aspekt dabei. Und vielleicht kann ich ja manche Herausforderungen davon auch verstehen. Ich fand alleine so dieses Thema, also SLAs auf jeden Fall, ne? Die schreibt man in Verträge und da verspricht man seinen Kundinnen, dass alles irgendwie perfekt wird und dass wir schon irgendwie die Verantwortlichen sind und das kompensieren, wenn irgendwas schief geht, aber das so richtig mit SLIs und SLOs dann auch umgegangen wird und sich dann auch mal Gedanken gemacht wird, nicht, was ist das Maximale, was wir erreichen können, sondern was nehmen wir uns denn eigentlich realistisch vor und was ist eigentlich die Wertigkeit von jedem Service? Ich glaube, das ist was gerade in kleineren Unternehmen oder ich sehe es ja auch bei mir selbst, wenn ich irgendwas Neues anfange, dann ist es mir erstmal nicht wichtig, wie verfügbar ist es, sondern das muss da sein. Und im Zweifel stehe ich auch morgens um 3 dafür auf. Aber jetzt ist die Frage, muss ich für meine Nextcloud eigentlich wirklich morgens um 3 aufstehen? Oder arbeiten da sowieso alle nur ab 10 Uhr frühestens mit? Und sich damit ein bisschen zu beschäftigen, um sich auch in einem späteren Ausbau eines Unternehmens, und das mag ja auch einfach nur die Stufe von 1 auf 2 auf 5 Mitarbeitende zu sein, sich damit zu beschäftigen, die Dinge, die man so hat, entsprechend zu priorisieren. Und ich glaube, das kann schon wertvoll sein, dass man sich das mal anguckt und sich überlegt, was man daraus mitnimmt. Und allenfalls finde ich es, ich finde es immer mega spannend, auch so das Phoenix Project, da haben wir auch schon oft drüber geredet. Für mich ist das einfach ein Krimi, in dem ich Dinge wiedersehe, die ich auch aus der realen Welt kenne. Und trotzdem habe ich noch nie bei Google gearbeitet, habe aber jetzt vielleicht mal so die Perspektive einer Google auf bestimmte Dinge. Und das finde ich einfach horizonterweiternd. Bestimmt auch für Menschen außerhalb der IT interessant.
Definitiv. Also ich kann das Buch auch empfehlen. Ich habe das gelesen und man erkennt da wirklich viele Stereotypen wieder. Also auch in kleineren Unternehmen, Prozesse, die nicht funktionieren, Personen, die keine Arbeit abgeben wollen, die die Kompetenz an sich klammern, sich weigern zu dokumentieren und so weiter. Das ist schon erschreckend akkurat, auch in kleineren Umgebungen. Und da bleibt natürlich nur zu hoffen, dass sich diese Trends dann vielleicht dann doch mal eher durchsetzen als, das haben wir auch bestimmt schon gesehen, ja, wir machen jetzt agil, aber nur so ein bisschen, ne? Oder wir machen schon DevOps, aber auch so ein bisschen Wasserfall gleichzeitig. Oder wir machen Sprints, aber du bist trotzdem 3 Stunden täglich in der Support-Hotline. Das funktioniert halt einfach nicht.
Ja, klar, oder wir machen dieses DevOps und ja, die da hinten, das ist unser DevOps-Team. Und dann haben wir noch die Entwickler und ein Betriebsteam. Und denkst du,
Ja.
Interessant. Also es gibt neben den Patterns jede Menge Anti-Pattern. Und ich finde es immer gut, mal zu gucken, wie machen andere das? Und dann kann man ja selbst überlegen, was nimmt man da für sich mit raus oder was vielleicht auch nicht.
Werbung.
Du kennst es und du liebst es. Dein perfektes Programm für Tabellenkalkulation, Textverarbeitung und Präsentation. Aber kennst du auch das Exportieren im falschen Format und es kommt nicht richtig an? Und ach, wie war jetzt das nochmal mit so verschlüsselten Dateien? Genau diese Probleme wollen wir lösen. Denn wir von Winzigweich 730 haben die perfekte Allround-Cloud für dich, wo du nicht nur für dich selbst deine Dokumente verwalten kannst, sondern sie direkt kollaborativ mit anderen editieren kannst. Geh endlich über die Grenzen deines Heimnetzwerkes hinaus. Kümmere dich nicht mehr um eigene Server in deinem Homelab, sondern geh direkt in die Cloud. Denn bei uns in der Winzigweich 730 Cloud ist alles nicht nur für dich, sondern auch alle anderen aktuell. Mit dem Voucher command.com bekommst du 10 GB extra Cloud-Speicher auf deine neue Winzigweich Cloud. Zum Teilen, zum Kollaborieren, zum Lieben.
Werbung Ende.
Ja, Christian, und ich glaube, damit sind wir auch mal wieder umfassend ans Ende der Lage der Partitionen gekommen und haben die Themen abschließend erörtert.
Wir danken euch für euer Interesse.
Wenn es euch gefallen hat, schreibt doch einen netten Satz über die Lage in die Podcast-App eures Vertrauens.
Und damit wünschen wir euch eine schöne Restwoche. Bleibt uns gewogen. Bis bald.
Bis dann.